Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Der Büchermarkt spielt heute vorwiegend im Süden Europas. Der Schauplatz von Sylvain Prudhommes neuem Roman Aller Orten ist die Provence. Und Zora, das steht in den südslawischen Sprachen für die Morgenröte, ist aber auch ein Mädchenname. Zum Beispiel der von Zora del Buono. Sie hat Architektur studiert, in Berlin als Bauleiterin gearbeitet, lebt heute in Berlin und Zürich. 1996 gründete sie mit Nikolaus Gelbke die Zeitschrift Mare, deren stellvertretende Chefredakteurin sie bis 2008 war. Im selben Jahr debütierte Del Buono als Schriftstellerin mit dem Roman Canitz Verlangen. Gerade ist ihr aktuelles Buch erschienen, das um eine andere Zora kreist, um Zora del Buonos slowenische Großmutter, von der sie den Namen geerbt hat. Katrin Hilgruber stellt die Marschallin vor.
Die Autorin Zora del Buono schreibt das Del in ihrem Namen klein, was wie das Deutsche von eine adelige Herkunft signalisiert. Davon hatten sich die linken Großeltern distanzieren wollen, indem sie Del großschrieben. Zora Grandissima, Zora die Größte oder einfach die Marschallin. So wurde die Arztgattin und politische Aktivistin Zora del Buono von ihren Bewunderern im süditalienischen Bari genannt. Es muss für die gleichnamige Enkelin nicht leicht gewesen sein, ihre Großmutter väterlicherseits zu porträtieren, nach der sie und eine Cousine benannt wurden.
Ich wusste immer, dass es dieses Buch einmal geben wird, weil die Geschichte meiner Großeltern halt so illuster war und weil es immer diese Erzählungen gab, wie eben mein Großvater hat Josip Broz Tito das Leben gerettet. Und dass es jetzt gekommen ist, denke ich, liegt auch daran, dass ich sehr in die Pflege oder Begleitung meiner alten Mutter involviert bin. Von daher fand ich es ganz schön, wenn ich jetzt in diese Vergangenheit dieser Familie eintauche. Und ich wollte auch unbedingt es gern noch so geschrieben haben, dass meine Mutter noch in der Lage ist, es zu lesen, weil sie auch ihre Geschichte ist, obwohl sie ja nur die Schwiegertochter ist, dieser Protagonistin.
Die schillernde Großbürgerin und streitbare Zeitgenossin Zora del Buono kam 1896 als Zora Ostan im slowenischen Städtchen Borwez zur Welt. Auf Deutsch heißt es Flitsch und gehörte zum sogenannten österreichischen Küstenland der K&K-Monarchie. Zora verlor früh ihre Mutter und verbrachte einige Jahre in einem Internat in Wien, einer Stadt, nach der sie sich später immer sehnte. Während der Isonzo-Schlachten im Ersten Weltkrieg wurde Borwez weitgehend zerstört und gelangte unter italienische Hoheit. Zora bringt einen ihrer kleinen Brüder, der sich beim Spielen mit Patronen verletzt hat, in die Ambulanz. Dort lernt sie ihren späteren Mann kennen, den Radiologen Pietro del Buono. 23 Jahre alt, rothaarig und Sizilianer. Italiens nach eigenen Angaben jüngster Arzt hat in Berlin studiert und sich der Komintern angeschlossen. Das gibt der Autorin und Wahlberlinerin Gelegenheit zu Passagen mit Lokalkolorit.
Auf seinem Nachttisch in der Eckwohnung in der Eisenacher Straße, wo er sich als Zimmerherr bei einer fahrigen Kriegswitwe eingemietet hatte, lag Alfred Döblins Watzeks Kampf mit der Dampfturbine. Er las jeden Abend ein paar Seiten, um sein Deutsch zu verbessern, aber auch um die Psyche der Deutschen zu verstehen, die ihm tiefgründiger, ja abgründiger erschien als die der Italiener, als ob die Dunkelheit des Nordens sich in den Seelen festgesetzt hätte und darunter verborgene Dinge loderten, die sich im Süden gar nicht hatten entwickeln können.
Der Hinweis auf Alfred Döblin ist typisch für Zora del Buonos Vorgehensweise. Häufig streut sie in die erzählte Zeit zwischen 1919 und 1980, dem Todesjahr der Großmutter, Buchtitel, Zitate oder Erwähnungen von Geistesgrößen wie Sigmund Freud, des Futuristen Filippo Tommaso Marinetti oder des Anarchisten Antonio Gramsci ein, mit dem die Familie befreundet war. Das verleiht dem Roman zwar viel Zeitkolorit, wirkt aber zuweilen etwas künstlich, vor allem wenn die Berühmtheiten in den zahlreichen Dialogen zitiert werden. Zora und Pietro bekommen drei Söhne, Davide, Greco und Manfredi, den Vater der Verfasserin. Er verunglückte mit 33 Jahren bei einem Autounfall in der Schweiz. In dieser Beziehung scheint ein Fluch über der Familie zu liegen, für die Autorin ein entscheidender Erzählanlass.
Das ist etwas, was mich von anderen Kindern schon unterschieden hat. Fand ich immer, das ist was Dunkles in dieser Familie und da ist so viel Unglück und immer Unfälle. Also jemand geht aus dem Haus, steigt ins Auto und kommt nicht mehr nach Hause. Und das passierte halt 5-mal in der Familie und eben auch in der nächsten Generation, was ich dann nicht mehr erzählt hatte, nochmal, noch öfter. Und das war schon ein Verstehen wollen oder auch ein damit umgehen wollen mit dieser Trauer.
Zora del Buono porträtiert die Unfalltoten in kurzen Resümees, darunter Fiammetta, eine der interessantesten Nebenfiguren, die das Geschehen scharf analysiert. Die Chemielaborantin aus Rom ist eine von Zoras Schwiegertöchtern. Sie haben allesamt einen schweren Stand, denn die Marschallin duldet keine weibliche Konkurrenz. Als Marxistin ist sie davon überzeugt, dass die vom Patriarchat unterdrückten Frauen ihre Machtlosigkeit durch Lug und Betrug ausgleichen. Zoras nie endender Kampf gegen ihre Schwiegertöchter beschert dem Roman seine heitersten Passagen. Nach Stationen in Palermo und Neapel lassen sich die Del Buonos in der Hochphase des italienischen Faschismus in Apuliens Hauptstadt Bari nieder, wo Pietro eine Privatklinik gründet. Fortan dreht sich alles um die drei großen P, wie es heißt: Politik, Patienten und Palaver. Um ihrem großbürgerlichen Haushalt den passenden Rahmen zu verleihen, plant Zora nach dem Vorbild des Postamts von Palermo eine prächtige Villa mit 23 Zimmern, die sich heute nicht mehr in Familienbesitz befindet. Ist es da ein Zufall, dass ihre Enkelin Architektur studiert hat?
Was immer noch dran steht, draußen ist in den Sandstein eingemeißelt, dieses Professor del Buono Radiologia oder Radio X. Es war ein herrschaftliches Haus, aber es war auch ein modernistisches Haus. Und das hat mich sicher sehr geprägt. Ich habe auch immer ein Bild neben meinem Bett gehabt von dieser Halle mit diesem Kronleuchter. Vielleicht habe ich auch deswegen Architektur studiert, um dieses Haus zu finden. Aber dieses Haus war ja mehr als nur Architektur. Es war auch ein Ort, wo halt viele Menschen zusammenkamen. Und das hat mir immer sehr gut gefallen. Und ich glaube, sie hätte sich gefreut, wenn sie gesehen hätte, dass ich Architektin geworden bin. Und wahrscheinlich hätte sie sich auch gefreut über die Schriftstellerei.
Der Geist brauche Nahrung. Nur wer liest, könne schreiben, ist die Marschallin überzeugt. In ihrem Domizil in der Via Dieta di Bari werden die entsprechenden Ideen diskutiert. Es wird zu einem Hort der Resistenza. Und da die Verbindungen ans andere Ufer der Adria nie abreißen, steht 1944 großer Besuch ins Haus.
Tito ging 2 Schritte Richtung Treppenaufgang, öffnete die Arme weit, als sei er ein Tenor, der zur Arie ansetzt. Es ist mir eine Ehre, Gast im Haus einer Genossin der Volksbefreiungsarmee zu sein, einer grande Signora mit humanitärer Gesinnung, mit Liebe für die Freiheit und das Vaterland. Alle atmeten wieder. Was für ein Theater, dachte Pietro.
1948 fiel Tito bei Stalin in Ungnade. Zora und Pietro del Buono werden aus der kommunistischen Partei ausgeschlossen, was für sie eine tiefe Zäsur bedeutet. Außerdem kommt es in ihrem Umfeld zu einem geheimnisumwitterten Mord. All diese Ereignisse veranlassen die Autorin, an diesem Punkt ihre multiperspektivische Außendarstellung der Großmutter abzubrechen. Der bis dahin eher konventionell gehaltene Roman mündet in einen launigen Monolog der Hauptfigur, gehalten im Februar 1980 in einem slowenischen Seniorenheim. Zora del Buono hat ihrer Großmutter ein Haus in Romanform erbaut. Nach bester italienischer Tradition wird darin vor allem der lebendigen Streitkultur gehuldigt. Salonkommunistin. In diesem mitunter emphatischen Epochengemälde kommt der Ausdruck einem Adelsprädikat gleich, getreu dem Motto, das von dem spanischen Dramatiker Del Valle Inclán stammt: Kommunismus ist Aristokratie für alle.
Ein Zitat aus Die Marschallin von Zora del Buono, erschienen bei C.H. Beck. Katrin Hillgruber hat den Roman für uns besprochen. Der Franzose Sylvain Prudhomme, Jahrgang 1979, schreibt leise, tastende Romane, in denen es um Beziehungen und Begegnungen geht. Vielleicht ist das der Grund, warum er als Autor hierzulande eher noch zu entdecken ist, obwohl der Unionsverlag sein Werk kontinuierlich auf Deutsch herausbringt. Schon in seinem vorigen Roman Legenden hat Prudhomme einen Männerkonflikt in den Mittelpunkt gestellt. Und auch im neuen Buch treffen 2 Freunde aus Studienzeiten aufeinander. Christoph Formweg hat Aller Orten von Sylvain Prudhomme gelesen und geht zunächst einer auffälligen Parallele nach.
Gegen Kreativitäts- und Lebenskrisen gibt es ein klassisches Gegenmittel. Man schreibt über sie. Der Erzähler des Romans Aller Orten ist so alt wie Sylvain Prudhomme, etwa 40, und Schriftsteller wie er. Die autobiografische Unterfütterung dürfte entsprechend stark sein.
Ich hatte Paris verlassen, um ein neues Leben zu beginnen. Ich sehnte mich mit aller Macht nach einer Luftveränderung. Zerstörung, Wiederaufbau. Das war mein Programm für die kommenden Tage, vielleicht auch Jahre. Ich hatte mich nach Ruhe gesehnt. Ich hatte das Gefühl gehabt, in V könnte ich die Konzentration, die Askese wiederfinden, die mir seit Jahren fehlten. Das rechte Maß an Isolation, das mir endlich erlauben würde, mich zu sammeln, zu fassen, vielleicht wiedergeboren zu werden.
Sylvain Prudhomme beweist Sinn für Ironie, denn sein Erzähler Sacha wird auf der Suche nach dem Neuen erst einmal mit seiner Vergangenheit konfrontiert. 20 Jahre zuvor, als Student, hat er mit dem von ihm sogenannten Anhalter gebrochen. Mittlerweile lebt er im provenzalischen KV mit der Übersetzerin Marie und ihrem gemeinsamen Sohn Augustin zusammen. Nach der ersten Einladung kehren die intellektuellen Sympathien, die sie als junge Männer verband, zurück. Aber auch ihre Rivalität in der Frage, wer das erfülltere Leben führt. Sacha als Schriftsteller am Schreibtisch oder der Anhalter, der regelmäßig aufbricht, um der heimischen Enge zu entfliehen, um Abenteuer und neue Begegnungen zu finden.
Es war, als sei es ihm ein immerwährendes Bedürfnis, dass seine Bahn die von anderen berührte. Als machten es ihm sein Appetit, seine Neugier, sein Verlangen absolut undenkbar, auf all die möglichen Begegnungen zu verzichten. Vielleicht hatte er ein stärkeres Bewusstsein als andere von der Unzahl der Lebenden, die gleichzeitig mit ihm in den Strudel der Existenz geworfen waren. Vielleicht nahm er deren Gegenwart um sich herum mit größerer Schärfe wahr, alle gleichfalls damit beschäftigt, zu leben, zu lieben, zu sterben. Ich bin in meinem Leben wenigen Menschen begegnet, für die andere nie lästig, ermüdend, langweilig sind, sondern immer eine Chance, ein Fest, die Möglichkeit eines Mehrs an Leben. Der Anhalter gehörte dazu. Es war, als wäre ihm in jedem Augenblick bewusst, dass jeder Mensch, der sich auf seinem Weg befand, dies vielleicht nie mehr sein würde.
Allerorten ist eine Mischung aus Kammerspiel und Fernduell. Denn das Trio der in V gebliebenen ist von den Abwesenheiten des Anhalters, mit denen er sich zum Thema macht, zunehmend genervt. Weder nimmt er Rücksicht auf den 9-jährigen Sohn, noch auf die Termine seiner Frau. Immer öfter passt der Schriftsteller auf Augustin auf. Und Marie findet er mit jedem Tag anziehender, zumal als Übersetzerin mit großem Gespür für die Feinheiten der Sprache. Sylvain Prudhomme hält die Anziehungen und Abstoßungen geschickt in der Schwebe. Sie erlauben ihm zudem, ohne Spannungseinbußen, die Kämpfe des Schriftstellers um neue Produktivität zu beleuchten, die er mit subtilen, emotional aufgeladenen Stadt- und Naturbeschreibungen verzahnt. Prudhomme konstruiert ein komplexes Dreieck mit Kind, mit leisen Glücksmomenten und unterschwelligen Spannungen. Das Warten auf neue Nachrichten des Anhalters zermürbt Marie und ihren Sohn immer mehr. Unweigerlich wird Sacha tiefer hineingezogen in dessen Spiel. Die Polaroid-Fotos, die der Anhalter von denen macht, die ihn mitnehmen, kommen regelmäßig per Post. Sie erscheinen wie eine Art Gesamtkunstwerk seiner absoluten Freiheit, seiner Sehnsucht, spontan von Fremden angenommen zu werden.
Ich spürte, dass diese Fotos mich zwar berührten, dass sie mir einen Stich versetzten, aber nicht, weil ich ihn etwas wagen sah, das ich nicht mehr wagte, sondern weil ich spürte, dass sein Appetit noch intakt war, weil er weitermachte. Schau her, hörte ich ihn sagen, schau, wie es immer noch da ist, wie meine Abenteuerlust sich hält. Schau, wie sich nichts verändert hat, wie ich immer noch derselbe bin und all die Jahre, die ins Land ziehen, werden daran nie etwas ändern.
Als Student war Sacha selbst ein Herumtreiber aus Berufung, ein Freiwilliger auf dem Bodenschläfer, wie es im Roman heißt. Immer auf der Suche nach dem pulsierenden Leben, nach der wahren Dichte des Existenzgefühls. Ist sein Schreiben, fragt er sich nun, nur ein kopflastiges Dasein aus zweiter Hand? Mit großem Einfühlungsvermögen beschreibt Sylvain Prudhomme in seinem Roman Allerorten die Krisengefühle von Menschen um die 40, der, wie es heißt, Mitte des Lebens. Ganz nebenbei erzählt er intensiv und changierend von den Lasten und Freuden der Imaginationsarbeit, von der Wirkung der Lektüre, vom Feinschliff am Wort. Dabei versteht er es, seiner Romanprosa eine wechselnde Dynamik zu verleihen. Pendeln zwischen ausgefeilten Parataxen und atemlosen Kurzsätzen, zwischen mal knappen, mal erzählenden Dialogen. Nie weiß man, wohin das Geschehen driften wird, etwa als auch Marie tagelang verschwindet. Für alles Übrige sorgt die Paranoia des Erzählers. Als er ein Verhältnis mit Marie beginnt, fürchtet er, dass der Anhalter vielleicht gar nicht herumtremmt, sondern die Seinen beobachtet, bis er eines Tages tatsächlich wieder vor der Tür steht. Doch will er nicht seinen Sohn oder seine Frau sehen. Nein, er will mit Sascha, wie zu Studentenzeiten, auf Tramtour in die Pyrenäen gehen. Und der Schriftsteller willigt in den Showdown ein. Sylvain Prudhommes Aller Orten ist ein mitreißender Roman der Sinnsuche mit atmosphärisch dichten Stimmungsbildern und intensiven Beschreibungen außergewöhnlicher französischer Örtlichkeiten. Er erzählt in der feinfühligen, gelungenen Übersetzung von Claudia Kalscheuer vom Slalom der Seelenzustände, von Lichtblicken und Zweifeln, von den Unwägbarkeiten, Euphorien und Abgründen in der Liebe und in der Freundschaft.
Das sagt Christoph Formweg über Aller Orten von Sylvain Prudhomme. Claudia Kalscheuer hat den Roman, wie gehört, aus dem Französischen übersetzt. Er ist im Unionsverlag erschienen. Um Beziehungen, die sich zuspitzen, geht es auch heute Nacht in Blue Crime. Unter dem Titel Drei erzählt der israelische Autor Dror Mishani von drei Frauen im Großstadtalltag Tel Avivs. Sie suchen Nähe, Liebe und treffen alle drei denselben Mann, den sie besser nicht kennengelernt hätten, Gil. Zuerst erzählt Dror Mishani von Orna.
44, zwei Kinder, einmal geschieden.
Sie lernten sich über ein Datingportal für Geschiedene kennen. Sein Profil war eher nichtssagend. Gerade deshalb hatte Orna ihn angeschrieben. Er war mitteilsam, sie vorsichtig. Aber Gil erzählte gar nichts Spektakuläres über sich, im Gegenteil. Bei ihrem zweiten Treffen in einem Café in Givertheim war Orna nicht mehr so aufgeregt. Zur Begrüßung gab sie ihm einen Kuss auf die Wange, als sei er tatsächlich bloß ein Freund.
Sie sind auf einem guten Weg, die Krise zu bewältigen.
War Gil deshalb so geduldig mit ihr? Weil er spürte, wie verletzt sie noch immer war?
Er drängte sie zu nichts und mindestens einmal die Woche trafen sie sich in dem kleinen Hotel, das Orna liebte. Nur einmal hatte sie eingewilligt, in seine Wohnung zu gehen.
Sie haben wenig Sachen hier, oder?
Naja.
Sie fühlte sich unbehaglich in dieser Wohnung.
Und nichts wurde klarer.
Ich habe alle Zeit der Welt.
Drei Tage später traf sie ihn mit seiner Frau.
Sehr erfreut. Ich bin Ruti.
Du musst zur Polizei gehen.
Vielleicht macht er das ja ständig mit irgendwelchen Frauen.
Er hat gelogen, aber kein Verbrechen begangen. Ich fühle mich nur so.
Scheißkerl.
Ich verstehe einfach nicht, was er eigentlich von mir wollte.
Als sie wieder zu Bewusstsein kam, waren ihre Hände gefesselt und ihr Mund geknebelt. Plötzlich ergab das alles einen Sinn.
Orna heißt die Hauptfigur und auch der erste Teil von Dror Mishanis Hörspiel 3. Teil 1 und Teil 2 mit dem Titel Emilia laufen in der kommenden Nacht ab 0.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und den dritten Teil, Ella, können Sie dann nächste Woche Samstag um 0.05 Uhr auf dem Sendeplatz Blue Crime hören. Weniger gruselig, dafür musikalisch, fallen morgen die Bücher für junge Leser aus. Darin empfehlen wir Kinder- und Jugendbücher, die sich im Jubiläumsjahr mit Ludwig van Beethoven beschäftigen. Morgen ab 16.05 Uhr im Deutschlandfunk. Ebenfalls morgen wird zum ersten Mal der Wilhelm Raabe Literaturpreis im Radio vergeben. Da er gestiftet wird von der Stadt Braunschweig und dem Deutschlandfunk, können Sie die Verleihung hier bei uns im Programm verfolgen. Der Preis ist mit 30.000 Euro dotiert und geht dieses Jahr an Christine Wunicke für ihren Roman »Die Dame mit der bemalten Hand«, erschienen im Bärenberg Verlag. Die Verleihung des Wilhelm Raabe Literaturpreises morgen ab 20.05 Uhr im Rahmen unserer Sendung »Studio LCB« hier im Deutschlandfunk. Und das literarische Wochenende geht noch weiter. Buch der Woche am Sonntag ab 16.10 Uhr ist die Walter Benjamin-Biografie von Howard Island und Michael W. Jennings. Und das war's jetzt vom Büchermarkt. Im Studio war Dina Netz.